Geist Gottes, wir flehen dich an, hilf uns in unserer Schwäche. Wir wollen jetzt dein Wort aufmachen, das du vor tausenden von Jahren deinen Propheten gegeben hast. Das ist ein schwieriges Wort, aber wenn du uns hilfst, kann es lebendig in uns werden. Ich bitte dich, dass keiner von uns, die wir gekommen sind, um dein Wort zu hören, heute mit leeren Händen nach Hause geht. Amen. Wir wollen heute das Buch Jesaja aufmachen oder eigentlich die Rolle Jesaja aufrollen. Und eine der Fragen, die sich Jesaja stellt, mit denen er ringt, ist die Frage, wie ist das möglich? Und ich glaube, man kann sie gut veranschaulichen mit dieser Werbung für ein Fitnessstudio. Jesaja sieht sein Volk in einem elendigen Zustand. Und gleichzeitig hat Jesaja Visionen von der Großartigkeit des Zustands seines Volks. Und er hat Schwierigkeiten, das zusammenzuschauen. Und er stellt sich die Frage und er ringt mit dieser Frage, wie ist das möglich? Wie kann man vom vorigen Zustand zum letzten gelangen? Wie wird der Herr das anstellen? Und diese Frage ist auch in unserem Text heute spürbar. Wir haben dieses Buch schon einmal aufgemacht und wir haben das erste Kapitel davon gelesen. Es ging darin eigentlich, das war eine Anklageschrift. Der Herr geht ins Gericht mit seinem Volk, er ruft Himmel und Erde zum Zeugen an. Aber wir haben gesehen, auch da klingen schon Töne der Hoffnung an. Und im ersten Vers vom Kapitel 2 sehen wir, es fängt jetzt ein neuer Abschnitt an, eine Rede, ein Text, den Jesaja gesehen hat, wie er sagt. Und man kann sich natürlich fragen, wo hört das auf? Und wenn man weiter blättert im Buch, dann sieht man, dass im Kapitel 5 dann etwas ganz anderes kommt, nämlich ein Gleichnis von einem Weinberg. Das ist eine ganz andere Tonart. Also hier fängt wahrscheinlich was Neues an und im Kapitel 6, das ist ein ganz berühmtes Kapitel, das ihr wahrscheinlich kennt, wo es um die Berufung Jesajas geht. Also es sieht so aus, als ob die Kapitel 2 bis 4 zusammengehören. Das sind also drei Kapitel und schon ein ordentlicher Text, aber ich glaube, man sollte sie auch sozusagen dann zusammen anschauen und studieren. Und dass es sich hier tatsächlich um eine Einheit handelt, das sieht man dann auch schon, wenn man diesen Text ansieht, denn wir haben hier, und das ist ganz unübersehbar, hier am Anfang und am Ende Texte, die uns von der fernen Zukunft sprechen. Das habe ich mit FZ abgekürzt. Die ferne Zukunft. Wohingegen das, was dazwischen kommt, die Gegenwart oder eine nicht allzu ferne Zukunft für Jesaja beschreibt. Aber wie ist dieser große Zwischentext, der zwischen diesen beiden Sandwichhälften liegt, wie ist der aufgebaut? Ich glaube, wenn wir die Schrift studieren, und ich sage das auch allen, die vielleicht berufen sind zu predigen oder die Schrift auszulegen in Hauskreisen oder dergleichen, dass wir zuerst einmal die Ohren aufmachen müssen. Wir müssen zuhören und es geht nicht nur darum, was der Text jetzt genau sagt und schon gar nicht, was er uns über Jesus sagt. Das ist nicht das Erste, auf was wir aufmerksam sein sollen. Wir müssen zuhören, was der Text sagt, aber auch wie er es sagt. Und es ist immer eine gute Idee, dass man sich vorher anschaut, wie ist der Text aufgebaut, damit ich dann sozusagen diesem Text folgen kann, dass ich dem Text nicht etwas aufzwinge. Ich zum Beispiel, ich muss unbedingt in drei Punkten predigen und da muss ich verzweifelt drei Punkte im Text finden, aber vielleicht sind im Text vier oder zwei. Also wir müssen aufmerksam werden für die Struktur und die Suchen. Und das habe ich hier auch gemacht. Und ich bin kläglich gescheitert. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich nicht gerne am Anfang mache. Dann bin ich in die Kommentare gegangen. Dann habe ich den großen Jesaja-Kommentar geholt. Und die Kommentare geben immer eine Struktur. Ja, super symmetrisch und so. Und ich habe mir gedacht, ach, irgendwie, da und dort zwickt es, das ist auch nicht so das Wahre. Da gehe ich zum nächsten Kommentar. Ganz andere Struktur. Komplett anders. Ich dachte, was ist los? Ja. Und ich habe dann 10 Kommentare durchgeackert. Und ich übertreibe nicht, es ist ungelogen, es waren 10 verschiedene Strukturen für diesen Text. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist das auch ein Hinweis. Vielleicht gibt es keine klare Struktur hier. Das kann ja auch sein. Vielleicht hat Jesaja diesen Text nicht am Reißbrett entworfen. Es kann auch passiert sein, dass in der Übertragung dieses Texts Probleme aufgetaucht sind, dass ein Text hin und her gerutscht ist. Sowas kann schon vorkommen. Aber dann sollte man nicht, meine ich, sozusagen da jetzt mit aller Kraft irgendwas sehr Symmetrisches zusammenbauen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen trotzdem irgendwie durch und deshalb möchte ich euch einfach sozusagen uns eine Hilfe geben zum Durchhandeln und das findet ihr auch in eurem Fallblatt. Und das hätte jetzt überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Großartigkeit. Es sind sozusagen nur hier die großen Blöcke, die ich ausgemacht habe und denen entlang ich sozusagen durch den Text durchgehen möchte. Aber ihr seht schon, es ist nicht so ganz einfach. Zuerst spricht man uns vom Hochmut und Fall und dann die Folgen davon und dann kommt ein ganz großartiger Text über die Töchter Zions. Wie die jetzt sozusagen genau zusammenpassen, das ist im Detail dann nicht so ganz einfach. Aber was ich euch noch, worauf ich euch noch hinweisen möchte, ist, dass es in unserem Text zwei Befehle oder zwei Aufforderungen gibt, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind für den gesamten Text. Wir werden uns damit auch noch beschäftigen. Und dann noch etwas, was mir wichtig erscheint. Hier klingt das Thema vom Tag des Herrn an. Und dieses Thema begleitet uns dann wie eine kleine Begleitmusik durch den ganzen Text durch und kommt auch zum Schluss dann wieder vor. Und wenn ich nicht vergesse, werde ich euch darauf hinweisen, wo wir das immer wieder hören. Aber ihr seht schon, kein einfacher Text und wir müssen da schon gut aufpassen. Das Ganze beginnt mit, wie ich schon gesagt habe, mit einem Blick in die ferne Zukunft. Und ich werde auf diesen Text nicht mehr sehr detailliert eingehen, weil wir haben schon darüber, ich habe dem schon eine ganze Predigt gewidmet. Die, die nicht hier waren, ihr könnt euch das gerne anhören. Und die, die hier waren, nur zur Erinnerung, wir haben hier eine Vision, wo die Völker der Erde nach Jerusalem, nach Zion strömen, um dort vom Herrn belehrt zu werden. Und diese Vision endet dann, indem sich Jesaja an sein Volk wendet und sagt, Haus Jakobs kommt, lasst uns im Licht des Herrn wandeln. Also aus dieser Beobachtung dessen, was sein wird, leitet er eine Aufforderung an die Gegenwart ab. Ja, ihr habt eine Rolle zu spielen in der Heilsgeschichte und ihr sollt dementsprechend leben. Und jetzt möchte man meinen, wir fliegen da auf Adlersfittichen über allem Leid, wir sehen die Zukunft, ja, die Herrlichkeit Zions, alles ist schön, keine Sünde mehr, alles großartig. Ja. Und wir geben uns dem hin und betrachten den Herrn glückselig. Aber dann kommt's. Aber dann kommt's. Und der Übergang ist extrem brutal. Denn du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben, spricht Jesaja. Denn sie sind voll von Dingen aus dem Osten und Wahrsager wie die Philister und mit anderen Völkern machen sie Geschäfte. Angefüllt hatte sich sein Land mit Silber und Gold. Seine Schätze haben kein Ende. Angefüllt hatte sich sein Land mit Pferden. Seine Streitwagen haben kein Ende. Angefüllt hatte sich sein Land mit Götzen. Sie fallen nieder vor dem Werk ihrer Hände, vor dem, was sie mit ihren Fingern gemacht haben. Hier bekommen wir also in einer sehr brutalen Art und Weise die Bilanz präsentiert. Ja, der Herr hat sein Volk aufgegeben. Ja, das Volk ist in einem elendigen Zustand, obwohl man sagen muss, zur Zeit Jesajas war das noch nicht so sichtbar. Und er sagt uns ja auch hier, wirtschaftlich geht es dem Land noch recht gut. Es hat sich angefüllt mit Silber und Gold. Und auch militärisch stehen sie gut da. Deshalb dieser Hinweis auf die Pferde, ja, für die damalige Zeit waren Pferde kein Hobby, was für die Freizeit, sondern das war ein militärisches Gut. Und viele Pferde zu haben, hieß eine starke Armee zu haben. Also wirtschaftlich geht es gut, militärisch geht es gut, ja, aber das Land hat sich ausgerichtet nach Osten hin, also nach Mesopotamien, wo die Assyrer sind. Und das Land hat sich eben auch inspirieren lassen von deren Gottheiten. Angefüllt hatte sich sein Land mit Götzen. Und damit ist natürlich der Wurm im Apfel. Und das lässt sich der Herr nicht bieten. Und er kündigt an, dass es damit mit dieser Herrlichkeit bald zu Ende sein wird. Und da kommt jetzt dieses Thema des Tags des Herrn auf. Der stolze Blick des Mannes, sagt der Herr, wird erniedrigt werden und gebeugt der Stolz der Männer. Der Herr allein wird erhaben sein an jenem Tag. Denn ein Tag gehört dem Herrn, der Herrscher, an dem er vorgeht gegen alles Stolze und Emporragende und gegen alles Erhabene. Es wird erniedrigt werden. Gegen alle Zeder des Libanon, die Hohen und Erhabenen und gegen alle Terebinten des Baschan. Gegen alle hohen Berge und gegen alle erhabenen Hügel, gegen jeden hohen Turm und gegen jede steile Mauer, gegen alle Schiffe von Tarschisch und gegen alle Prachtbarken. Er wird gedemütigt werden, der Stolz des Menschen. Sie wird erniedrigt werden, die Überheblichkeit der Männer. Und der Herr allein wird erhaben sein an jenem Tag. Und die Götzen werden gänzlich vergehen. Der Herr kündigt hier also einen Tag an, an dem er eingreifen wird und alles Erhobene wird erniedrigt werden. Das ist ein Thema, das wir immer wieder finden in der Schrift. Das Hohe, das Erhabene, das Aufgeblasene, das Stolze, das Hochmütige muss und wird vom Herrn erniedrigt werden. Und das wird geschehen am Tag des Herrn. Dieser Tag des Herrn, das ist auch ein Thema, das wir in der ganzen Schrift wiederfinden. Und dieser Tag zielt natürlich ab auf diesen großen Tag des Gerichts, der kommen wird, den wir immer noch erwarten, der kommen wird, wenn der Herr wiederkehrt in Herrlichkeit. Aber wenn man die Schrift aufmerksam studiert, merkt man, dass es nicht nur einen Tag des Herrn gibt, sondern dieser große Tag, der uns noch bevorsteht, es gibt bereits vorher kleine, könnte man sagen, Tage des Herrn, die auf diesen großen Tag hinweisen. Und was diesen Tagen gemeinsam ist, ist, dass der Herr richtend ins Weltgeschehen eingreift. Und solche Tage hat es gegeben in der Heilsgeschichte immer wieder. Der erste davon war vermutlich der Tag der Sintflut. Aber es hat andere gegeben. Ich denke an den Würgeengel in Ägypten, den Fall Jerichos. Und natürlich dann, und darauf, glaube ich, spielt Jesaja auch an, die Tage, wo der Herr sein Volk ins Exil geführt hat. Und ein Tag, den der Herr Jesus angekündigt hat, den Tag der Zerstörung des Tempels. Das alles sind in der Schrift, so meine ich, Tage, die als Tage des Herrn bezeichnet werden. Das heißt Tage, an denen der Herr eingreift, und zwar um zu richten und um den Hochmut sozusagen wieder zurückzustutzen. Und das ist ein Tag, das muss man schon sagen, das ist ein Tag des großen Schreckens. Und das sagt uns Jesaja auch, sehr, sehr deutlich. An jenem Tag, schreibt er, wird der Mensch wegwerfen seine Götzen aus Silber und seine Götzen aus Gold, die man für ihn gemacht hat, damit er sich davor niederwerfe. Weg zu den Spitzmäusen und den Fledermäusen, um zu kommen in Felsgrotten und die Spalten der Felsen, wegen des Schreckens des Herrn und der Herrlichkeit seiner Hoheit, wenn er sich erhebt, um das Land zu erschrecken. Wenn die Herrlichkeit des Herrn sich zeigt. Wenn der Herr kommt, um zu richten, dann heißt es, rette sich, wer kann. Denn wir sündigen Menschen können die Gegenwart des Herrn, des heiligen Gottes, nicht ertragen. Und die Götzendiener, die ergreifen die Flucht. Sie haben sich ihre Götter gemacht aus Silber und Gold, aber die werfen sie weg in den Dreck, in den Staub. Und sie haben nur einen Wunsch, weg von hier, fliehen. Und da kommt dieses Bild, das auch dann später in der Offenbarung wiederkommt. Die Flucht in die Felsgrotten, man will sie nur verbergen vor der Herrlichkeit Gottes, in die Felsgrotten, in die Spalten der Felsen, irgendwo sich verkriechen, wo man weg ist von dieser Herrlichkeit. Und das ist eben der Fall, wenn der Herr sich zeigt in seiner Herrlichkeit als Richter, um das Land zu erschrecken, wie es hier heißt. Und dann kommen wir zu diesem Vers, dieser zweiten Aufforderung in unserem Text, die, so glaube ich, einen Angelpunkt darstellt in diesem ganzen, in dieser ganzen Rede Jesajas. Er sagt uns hier, lasst ab vom Menschen, dessen Hauch in seiner Nase ist, denn was bedeutet er schon? Was soll das heißen? Lasst ab vom Menschen, dessen Hauch in seiner Nase ist. Das Problem, das wir hier haben, wir haben es gesehen, ist ein Problem des Hochmuts. Und dieses Problem des Hochmuts äußert sich im Götzendienst. Das klingt vielleicht als aufs Erste überraschend. Ich glaube, da gibt es etwas zu verstehen. Götzendienst ist nicht etwas Demütiges. Man könnte es meinen, wenn man sich ja niederwirft vor irgendwelchen Statuen oder Götzen oder irgendwas, wenn man den Platz des Herrn irgendetwas anderem zuordnet und sich davor niederwirft, sein Leben danach ausrichtet. Man möchte meinen, das sei etwas Demütiges. Das ist es aber nicht. Denn in letzter Konsequenz ist es Hochmut. Es ist dieser Hochmut, der den Menschen dazu treibt, dass er sich sogar Götter nach seinem Ebenbild schafft. Der Herr hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild, aber wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und haben uns in unserem unendlichen Hochmut nicht nur von ihm losgesprochen, als wenn wir von ihm unabhängig wären, sondern wir haben uns auch unsere eigenen Götzen geschaffen, ja, um ihn zu ersetzen gewissermaßen. Das ist der menschliche Hochmut. Und Jesaja sagt uns, lasst ab vom Menschen. Ja, dieser Hochmut, ihr könnt ihn nicht leben. Ja, sein Hauch ist in seiner Nase. Was heißt denn das? Das heißt, ihr habt euer Leben bekommen vom Herrn. Er hat euch seinen Lebensatem eingehaucht. Und wenn ihr seid, dann nur, weil er es so gewollt hat. Versteht ihr, der große Unterschied, einer der großen Unterschiede zwischen dem Herrn und uns, besteht darin, dass er ist. Er ist, Punkt. Und er nennt sich auch, ich bin der, der ich bin. Der Herr ist und er war immer und wird immer sein. Er ist, Punkt. Wir, im Gegensatz dazu, wir sind, weil. Bei uns muss man immer dazu sagen, in welchen Umständen. Ja? Ich bin, weil der Herr mich gewollt hat. Ich bin, weil irgendwann ein Ei und eine Samenzelle zusammengetroffen sind. Ich bin, weil mich meine Mutter nicht abgetrieben hat. Ich bin, weil jemand sich gefunden hat, der mich aufgezogen hat. Und so weiter und so fort. Und ich bin, solange ich nicht tot bin. Aber das kommt der Moment, wo mein Körper zerfällt und ich bin nicht mehr. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Lasst ab vom Menschen. Baut nicht auf den Menschen. Er ist nicht in letzter Konsequenz etwas, was dir Halt geben kann. Und das ist etwas, glaube ich, was wir auch heute wieder hören müssen. Und dann überspringe ich jetzt einen Teil unseres Texts, weil er lang ist und ihr könnt ihn auch ohne weiteres lesen. Er ist nicht so schwer zu verstehen. Es geht hier jetzt darum, wie sich das auswirkt, dass der Herr sein Volk schlägt, ja, und was das für Konsequenzen bringt. Zum Beispiel heißt es, der Herr wird wegnehmen alle Anführer. Und wir wissen, das ist geschehen, als die Babylonier gekommen sind, um Juda ins Exil zu führen, dann haben sie die ganze Oberschicht mitgenommen. Alle Leute, die Politiker, die Soldaten, alle Anführer, alle wichtigen Leute, alle raus aus dem Land. Die Idee war natürlich, dass man sozusagen das Volk damit enthauptet und ihm die Möglichkeit gibt, irgendwie sozusagen Widerstand aufzubauen. Ja, und das hat ja auch relativ gut funktioniert. Und dieser Text, der jetzt kommt, beschreibt dann auch die Folgen im Land. Ja, es ist ein Machtvakuum da. Es ist keine Führung mehr da. Und wenn keine Führung da ist, was dann passiert, das ist, dass das Gesetz des Dschungels wird aktiviert. Es wird der Stärke einfach den Schwächeren schlucken. Und das wird hier ziemlich eindringlich beschrieben. Und auch die verzweifelten Versuche, dann sozusagen eine Führung zu finden. Man schlägt jedem Dahergelaufenen eigentlich vor, dass er Anführer werden soll. Er hat einen Mantel, also sollte er auch Chef sein. Und er sagt, um Himmels Willen, ich kann euch nichts geben, ich habe auch nichts zu essen für euch, ich will diese Verantwortung nicht. Also Jesaja beschreibt hier ein Land eigentlich im Chaos, in einem ganz, ganz traurigen Zustand. Und diese Beschreibung ist dann durchmengt mit Kritik an verschiedenen Gruppen. Und man hätte hier zum Beispiel auch einfügen können, ein kurzer Abschnitt, wo Jesaja sich gegen die Führer ausspricht. Aber diese Spirale von Hochmut und Fall wird dann auch noch sehr, sehr schön und eindringlich beschrieben in einer Stelle, die ich euch vorlesen möchte, wo es um die Töchter Zions geht. So spricht der Herr: Weil sie hochmütig geworden sind, die Töchter Zions, die Frauen Jerusalems, mit ausgestrecktem Hals gehen, verführerische Blicke werfen, wenn sie gehen und einhertrippeln und mit den Fußspangen klirren. Ja, also ihr seht schon, das sind die schönen Frauen von Jerusalem, aufgeputzt und verführerisch und schön, und sie trippeln daher. Weil sie hochmütig geworden sind, sagt der Herr, wird der Herr entblößen den Scheitel der Töchter Zions. Sie werden geschoren werden. Der Herr wird bloßlegen ihre Scham. Sie werden vergewaltigt werden. An diesem Tag wird der Herr den Schmuck entfernen, die Fußspangen, die Söndchen und die Möhnchen, die Ohrringe und die Armspangen und die Schleier, die Turbane und die Schittkettchen und die Brustbinden und die Parfumbehälter und die Beschwörungsamulette, die Ringe, die Nasenringe, die Festgewänder und die Mäntel und die Überwürfe und die Handtaschen und die Spiegel und die Unterleibchen und die Kopftücher und die Überwürfe. Und Modergeruch wird sein anstelle des Wohlgeruchs. Und anstatt eines Gürtels ein Strick und anstatt kunstvoller Frisuren eine Glatze und anstatt eines Prunkgewandes ein Gurt und ein Sack, ein Brandmal anstatt der Schönheit. Ihr seht hier schon, wie brutal hier vorgegangen wird. Der Hochmut dieser Frauen wird, als die Babylonier kommen, auf brutalste Weise erniedrigt. Ja, und all diese, ich meine, Jesaja spricht hier mit Ironie, ja, dieser ganze Aufputz und dieser Schmuck und alles das weg. Ja, und was übrig bleibt, ist ein armseliges Häuflein, geschoren und missbraucht und in Sack und Gurt und Bandmal. An diesem Tag, am Tag des Herrn. Tag des Gerichts. Und jetzt sind wir wieder komplett am Boden. Ja. Aber Jesaja wäre nicht Jesaja, wenn es dabei bliebe. Ja. Und deshalb kommt jetzt noch eine zweite Vision, ein zweiter Blick in die ferne Zukunft. Und ihr werdet sehen, da geht es wieder los. An jenem Tag, wir sind immer noch am Tag des Herrn, an jenem Tag wird der Spross des Herrn sein. Zur Herrlichkeit und zur Ehre und die Frucht des Landes zur Herrlichkeit und zur Zier für die Erretteten Israels. Und es wird sein, dass der Rest in Zion und die übrigen in Jerusalem heilig genannt werden. All die, die eingetragen sind zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen haben und das Blut Jerusalems weggespült haben wird aus ihrer Mitte, mit dem Geist des Gerichts und dem Geist der Läuterung, wird der Herr über jeder Stelle des Berges Zion und über ihre Versammlungsplätze eine Wolke am Tag und Rauch und Feuerschein von Feuer und Flamme in der Nacht erschaffen. Denn über aller Herrlichkeit ist ein Baldachin. Und eine Hütte wird sein, die am Tag Schatten spendet gegen die Hitze und die als Zufluchtsort und als Versteck dient bei Wolkenbruch und Regen. Es wird wieder bergauf gehen. Ein Rest wird überleben in Zion. Ein Rest. Und dieser Rest wird heilig genannt werden. All die, die eingetragen sind zum Leben in Jerusalem. Und habt ihr gesehen? Der Herr selbst wäscht den Kot der Töchter Zions ab und das Blut Jerusalems spült er weg mit dem Geist des Gerichts und der Läuterung. Das, was über Zion hereingebrochen ist, dieses Gericht, ist ein läuterndes Gericht. Da wird gebrannt, das Feuer ist da, aber es wird auch abgesondert, das Gold von der Schlacke. Es wird ausgewählt und der übrige Rest, dem steht eine große Zukunft bevor. Und damit endet diese Vision Jesajas. Was sollen wir davon für uns jetzt behalten? Was kann man dazu sagen? Ich sehe drei interessante Punkte, es gibt natürlich viel mehr. Es ist ein sehr, sehr reicher Text. Man hat eigentlich die Qual der Wahl, aber ich sehe drei Punkte, die mir wichtig erscheinen. Zuerst dieser Aufruf, der im Zentrum, glaube ich, unseres Textes steht, lasst ab vom Menschen. Und dieser Aufruf gegen den Hochmut. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Zeit auch hören muss und soll. Lass ab vom Menschen. Seid nicht hochmütig. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von der Aufklärung eigentlich. Vom Humanismus, wo man viele schöne Dinge entdeckt hat. Und ich glaube, wir sollten über diese Zeit nicht nur abfällig sprechen. Aber wo man versucht hat, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, sagten die Humanisten. Und da sagt Jesaja, nein, das ist er nicht. Und wenn ihr auf diesem Weg geht, dann geht ihr in die Irre. Lasst ab vom Menschen. Seid nicht hochmütig. Und unsere Zeit versucht das auch immer wieder zu bringen. Ich denke mal immer bei diesen Castingshows und so, was immer da immer wieder kommt als Botschaft, das ist, verfolge deinen Traum und wenn du an dich glaubst, dann kannst du alles erreichen. Du musst nur an dich glauben und deinen Traum zielstrebig verfolgen. Und das ist eine Lüge. Wir können nicht alles, was wir wollen. Und an uns glauben, das ist den Glauben am falschen Objekt festmachen. Ja? Und Jesaja sagt uns klipp und klar, lasst ab vom Menschen, er wird euch nicht den Halt geben, den ihr braucht. Wenn ihr auf den Menschen baut, dann baut ihr auf jemanden, der letztlich nicht liefern kann, was ihr von ihm erwartet. Ein anderes Thema, das finde ich aus unserem Text sehr, sehr stark hervorgeht und ich glaube, die Beschäftigung mit den Propheten des Alten Bundes sollte uns immer wieder sozusagen darauf hinführen und dafür auch empfänglich machen. Der Herr wird kommen in seiner Herrlichkeit. Und das wird ein Tag des Schreckens sein. Der Tag des Herrn, Jesaja sagt es, und ist ein Tag des Schreckens. Warum ist das so? Ich habe es vorhin schon versucht anzudeuten. Der Tag des Herrn ist ein Tag des Schreckens, weil wir, wenn der Herr kommt, um zu richten, mit der Herrlichkeit des Herrn, mit seiner Heiligkeit konfrontiert werden. Und das ist für uns unerträglich. Wir können es nicht ertragen, weil wir Sünder sind, weil wir gebrochen sind, weil etwas in uns kaputt ist und wir diese Heiligkeit nicht aushalten können. Ich habe früher gerne das Evangelium folgendermaßen erklärt. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil der Fortschritt der Technik es nicht mehr so erlaubt. Aber ich habe das Evangelium immer gern mit der Raumfahrt verglichen. Als ich jung war, so in den 80er, 90er Jahren, da gab es was ganz Großartiges, nämlich die Space Shuttle. Ich weiß nicht, ob ihr die jungen Leute vielleicht, denen sagt das halt vielleicht weniger, aber das waren wirklich unheimlich tolle Gefährte, mit denen man viel im Weltraum machen konnte. Leider sind sie dann an technischen Schwierigkeiten gescheitert, aber die Raumfahrt, finde ich, illustriert sehr, sehr schön, um was eigentlich geht im Evangelium. Denn bei diesen Weltraummissionen gibt es immer eine Schwierigkeit. Es gibt viele Schwierigkeiten. Aber eine ist besonders groß und muss gemeistert werden. Und diese Schwierigkeit ist der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Wenn man zurückkommt von der Weltraummission, muss man wieder landen. Und dazu muss man in die Atmosphäre eintreten. Was ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist, man kommt mit einer Höllengeschwindigkeit, typischerweise waren das, glaube ich, 40.000 Stundenkilometer, und taucht in die Erdatmosphäre ein. Das heißt, das sind Luftmoleküle und die machen Luftwiderstand. Und dieser Luftwiderstand ist so intensiv, das wird so heiß, dass das Ganze verglühen droht. Und das ist genau das, was wir sehen, wenn wir eine Sternschnuppe sehen, ein Meteorit, der in die Erdatmosphäre eintritt und verdampft, macht noch einmal ein schönes Licht und dann ist vorbei. Und genau das riskieren die Astronauten auch. Und das ist genau das, was wir riskieren, wenn wir in die Herrlichkeit des Herrn eintreten. Ja? Dass uns genau das passiert, dass wir verglühen vor ihm, weil wir ihn nicht ertragen können. Ja? Wie hat man das gelöst, dieses Problem in der Raumfahrt? Mit dem Space Shuttle haben die das besonders elegant gelöst. Da gab es so Keramikziegel. Das ist nicht einfache Keramik, aber so. Und damit wurde die Unterseite des Space Shuttle verkleidet. Und diese Keramikziegel waren wirklich ein Meisterstück der Ingenieurskunst. Das war ein Material, das die Hitze in sich aufnahm und sich dabei zerstörte. Versteht ihr? Ja? Diese Ziegel konnte man nachher wegwerfen nach der Landung. Aber dadurch, dass sie die Wärme gewissermaßen schluckten, ja, kamen sie nicht bis zu den Astronauten durch. Und deshalb konnten sie überleben. Weil dieses Hitzeschild die Hitze weggenommen hat. Es hat sich dabei zerstört. Es ist verbrannt, könnte man sagen. Aber es hat die Hitze weggenommen. Und das ist, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Deshalb können wir, wenn wir in ihm sind, in die Herrlichkeit des Herrn eindringen. Was uns sonst völlig unmöglich wäre. Und deshalb ist der Tag des Herrn auch nicht nur ein Tag des Schreckens, sondern auch ein Tag der großen Freude, nämlich für die, die in Christus sind, die geborgen sind, die vor der Herrlichkeit des Herrn keine Angst haben müssen. Und das kommt dann auch in diesem allerletzten Abschnitt von unserem Text schön zum Ausdruck. Da ist dann Frieden in der Gegenwart des Herrn, in seiner Heiligkeit. Und da ist auch ein Platz für die, die ihn sonst niemals hätten ertragen können. Ich komme wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Dieser Schwierigkeit, die Jesaja hat, dass er den gegenwärtigen Zustand des Volkes sieht in seiner Armseligkeit und die glorreiche Zukunft seines Volkes auch sieht und sich fragt, wie kann das sein? Wir haben hier noch nicht die letztgültige Antwort bekommen auf diese Frage. Da müssen wir weiter in dem Buch gehen. Aber wir haben heute schon etwas gesehen, was uns da in die richtige Richtung führt. Es war die Rede vom Geist des Gerichts und dem Geist der Läuterung, was zwischen diesen beiden Bildern, dem armseligen Volk und dem glorreichen Volk ist, ist dieses Gericht, das kommen wird, Tag des Herrn. Und was wir eben auch gehört haben, ist, dass der Herr selbst den Kot der Töchter Zions abwaschen und das Blut Jerusalems wegspülen wird. Wie genau das geschieht, das wird uns hier noch nicht gesagt, aber wir sehen schon ein wenig in die richtige Richtung. Und so möchte ich dann schließen mit den Worten von Jesaja selbst. Er wird gedemütigt werden, der Stolz des Menschen. Sie wird erniedrigt werden, die Überheblichkeit der Männer. Der Herr allein wird erhaben sein an jenem Tag. Und die Götzen werden gänzlich vergehen. Amen.